Ich möchte mit einer Frage einsteigen oder mich mit euch mit einer Frage beschäftigen, die, glaube ich, ganz zentral ist, wenn wir ja unser Leben leben, wenn wir mit Jesus leben. Das ist die Frage: Was ist meine Berufung? Wofür bin ich da? Was ist mein Platz in Gottes Plan? Das ist eine Frage, die wird uns immer wieder begegnen. Manchmal liegt das einfach an der, am Verlauf des Lebens. Also wenn man mit der Schule fertig ist oder Ausbildung oder Studium, dann sind das solche Punkte, wo man neu fragt, okay, oder ja, was mache ich jetzt eigentlich, wo geht es denn jetzt weiter? Oder wenn ich meinen Weg mit Jesus angefangen habe und dann irgendwie gehört habe, ja, Jesus will auch, dass ich ihm diene, der anderen Menschen diene, wie geht denn das jetzt konkret? Oder manchmal gibt es Umbrüche im Leben, wo ich auch neu mit dieser Frage konfrontiert bin. Und es ist gut, auch immer wieder sich dieser Frage zu stellen, auch zu schauen, bin ich denn schon oder bin ich noch am richtigen Platz? Ja, vielleicht ändern sich manchmal Dinge, vielleicht merke ich, das war vor 10 Jahren richtig, aber jetzt sind ganz andere Dinge dran. Und wenn wir von Berufung reden und gerade wenn es dann auch an solchen Wendepunkten im Leben ist, dann geht es meistens um spezielle Aufgaben, über die wir nachdenken, oder spezielle Dienste oder spezielle Orte, an die wir vielleicht gehen sollen. Also die Frage, was soll ich wo tun? Ja? Und das ist eine wichtige Frage. Und es ist gut, wenn wir damit zu Jesus gehen. Und ich denke gerade, das Zeugnis, was wir letzte Woche gehört haben, ja, gesagt wurde, ja, ich habe dann mein Studium angefangen und ich habe nicht einmal darüber gebetet, oder Gott gefragt, was möchtest du eigentlich? Es ist wichtig, dass wir diese Fragen vor Gott bewegen. Aber es geht noch tiefer. Und mir geht es heute auch um eine tiefere Frage. Und wenn wir diese tiefere Frage mehr geklärt haben, dann werden auch diese praktischen Fragen, Platzanweisungen, nächster Schritt uns leichter fallen. Nicht automatisch gelöst werden, aber doch leichter fallen. Nicht nur, was soll ich tun, sondern die tiefere Frage, was soll ich sein? Beziehungsweise, was sagt Gott über mich, was ich bin? Also das ist eigentlich die Frage nach meiner Identität. Gott, wer bin ich in deinen Augen? Und was hat das dann für Auswirkungen auf mein Leben? Und wenn wir in dieser Frage Gewissheit bekommen, wer wir eigentlich sind oder sein sollen oder sein dürfen, dann ist das ein Fundament, auf dem wir dann auch mit uns mit der Frage beschäftigen können, was wir tun sollen. Wenn wir das umdrehen, wenn ich mit der Frage mich nur beschäftige, was soll ich tun und hoffe, dass sich daraus irgendwie eine Klärung ergibt, wer ich denn bin, das wird letztlich in einen rastlosen Aktivismus führen, weil ich gar keine Basis habe. Ja, das nach dem Motto, wie geht der Spruch, als wir unser Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Also ich weiß zwar nicht wohin, aber geht doppelt so schnell. Wer bin ich? Wer darf ich sein? Wer soll ich sein? Gute Nachricht ist, die Klärung dieser Frage hat Gott uns geschenkt in Christus. Wir müssen sie für uns persönlich natürlich irgendwie ergreifen, in unser Leben bringen, aber grundsätzlich hat Jesus Klärung gebracht. Und es ist gut, wenn wir da drauf schauen, wenn wir schauen, okay, wo sind vielleicht in meinem Herzen Blockaden, die mich daran hindern, dass ich da voll reinkomme. Wer bin ich? Ich habe ein paar Antwortversuche aus Gottes Wort. Ich habe nicht einen zentralen Text heute, sondern einige Aussagen aus Gottes Wort. Und ich glaube, sie können uns da weiterbringen. Die erste Antwort und die zentrale Antwort auf die Frage, wer bin ich, wozu bin ich berufen, ist, du bist berufen, Kind des Vaters zu sein. Du bist berufen, ein Kind des Vaters im Himmel zu sein. In Epheserbrief, im 1. Kapitel, da lobt Paulus Gott über der Gemeinde in Ephesus und sagt, gelobt sei Gott. Vers 3, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns in seiner Liebe dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, Gottes Kinder zu sein. Und Johannes 1, Vers 12, bekannter Vers, heißt es über Jesus: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn Jesus aufnahmen, ihn einließen in ihr Leben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist deine Bestimmung, dass du ihn einlässt und dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist so gut, der Schöpfer, wir reden vom Schöpfer des Universums, von dem Vater, sagt Paulus mal, nachdem alle Vaterschaft benannt ist im Himmel und auf Erden. Der ist nicht nur allgemein ein Vater dieser aller Menschenkinder, sondern er möchte dein Vater sein, dass du sein Kind bist. Und das war, sagt uns Paulus hier, das war sein Plan vor Grundlegung der Welt. Hat er an dich gedacht, gesagt, der und die soll mein Kind sein. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, nicht nur damit wir begnadigt sind. Ich sage immer wieder, ja, das könnte man auch relativ auf Distanz machen. So, der Präsident unterschreibt die Begnadigung, aber du wirst da nicht nächste Woche zum Kaffee trinken im Präsidentenpalast eingeladen sein. Da kommt wahrscheinlich Security, wenn du da auftauchst. Er sagt nicht, okay, ich vergebe dir, aber lass dich nicht mehr blicken, sondern er ist gestorben für dich, um dich in diese Kindschaftsbeziehung mit dem Vater hineinzuführen. Er gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn wir über Vater und Kindschaft reden, dann müssen wir über diese Geschichte reden, die Jesus erzählt. Und die meisten kennen sie gut und ich werde sie jetzt auch nicht vorlesen. Ist auch schon ein bisschen fortgeschrittene Stunde. In Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Wir reden oft vom verlorenen Sohn. Man kann auch von verlorenen Söhnen sprechen oder am besten vom liebenden Vater. Da ist dieser Sohn, der sagt, ja, ich will mein Erbe jetzt schon haben, also für mich bist du gestorben, sagt er dem Vater damit. Und er verprasst das Geld. Und dann ist da dieser ältere Bruder, der schon immer alles richtig gemacht hat und ja, sich gar nicht freuen kann, als sein kleiner Bruder wieder auftaucht. Und vor allem sehen wir in dieser Geschichte den Vater. Und das ist das Ziel von Jesus, dass wir ihn erkennen. Der Vater ist voller Liebe. Der Vater ist voller Großzügigkeit. Er ist nicht kleinlich und nachtragend. Als der Sohn kommt, mit dieser absoluten Unverschämtheit, zahl mir jetzt mein Erbe aus, als wenn du schon tot wärst, da diskutiert er nicht, er zieht ihm nicht die Ohren lang, sondern er lässt ihn gehen. Und als er wiederkommt, nimmt er ihn wieder auf. Der Vater gibt seine Söhne frei, aber er steht mit offenen Armen dort. Man könnte sagen, als wenn er auf ihn gewartet hätte, aber ja, er hat auf ihn gewartet. Und so steht er mit ausgestreckten Armen und wartet auf jeden hier. Wartet auf dich, dass du zu ihm kommst, in diese Gemeinschaft mit ihm, auch immer wieder neu. Du sagst, ja, weiß ich alles. Du darfst neu als sein Kind zu ihm kommen. Und wenn du nicht ganz sicher bist, ob du dazugehörst, ob du jemals dazugehört hast, ob du noch dazugehörst, wenn du überhaupt nur immer nur davon reden gehört hast und immer gedacht hast, das ist nur so eine Redensart, du kannst heute zum Vater kommen und die Sache klar machen. Du kannst heute Gewissheit bekommen, dass der Vater dich als sein Kind, als seinen Sohn, als seine Tochter annimmt. Und wir haben nachher hier Mitarbeiter im Gebetsteam oder du kannst einfach jemand hier aus der Gemeinde ansprechen. Wir nehmen uns gerne die Zeit, wir beten mit dir. Wir können diese Sache gemeinsam klar machen vor dem Vater. Er lädt dich ein und er ist nicht weiter als ein Gebet entfernt. Jetzt das Problem, die meisten von euch haben das irgendwann angenommen, dieses Geschenk. Nicht das ist das Problem, aber das Problem ist, viele Christen haben dieses Geschenk der Kindschaft empfangen, aber haben es nie wirklich angenommen. Haben es nie wirklich sozusagen ausgepackt. Und so wie der ältere Bruder in dieser Geschichte, das ist der, der immer alles richtig macht, so glauben sie, sich ihren Status vor Gott und Menschen verdient zu haben und verdienen zu müssen. Ja, und auch der jüngere Bruder kommt nach Hause und denkt immer noch, er muss das jetzt alles wieder gut machen, was er angestellt hat. Vater, nimm mich an als einen deiner Knechte. Und manchmal kommen wir so zu Gott, wenn er uns als seine Kinder annehmen will. Warum machen wir das? Ich denke, dahinter steht, dass wir Gott nicht glauben, dass er wirklich so gut ist, dass er es wirklich so gut meint, so gut macht für uns. Und was folgt daraus? Entweder, wenn wir gut performen, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir kriegen das einigermaßen hin, dann werden wir selbstgerecht. Und wenn wir immer wieder merken, wir kriegen es gar nicht hin, dann geraten wir in die Verzweiflung, in die Selbstanklage. Sagen, nein, Gott nimmt mich nicht, ich kann mich selber nicht annehmen, dann kann Gott mich auch nicht annehmen. Aber der Vater ist unveränderlich in seiner Liebe. Er will dich nicht als Knecht, als Tagelöhner, sondern als seinen geliebten Sohn, als seine geliebte Tochter. Egal, was war, du bist berufen, ein Kind des Vaters zu sein. Und dann geht es weiter. Da bleibt es nicht stehen. Das Zweite ist, du bist berufen, Bruder oder Schwester in der Familie Gottes zu sein. Und das habt ihr von mir auch schon gehört, aber ich sage es gerne wieder. Ja, das mit dem Vater, das mit Jesus, das kriegen wir auf die Reihe. Und dann gucken wir uns um und merken, huch, da sind ja noch andere. Wo kommen die denn her? Was sind das denn für Gestalten? Ja, vielleicht ist es dir schon mal so gegangen, vielleicht sogar in dieser Gemeinde. Und das gehört dazu. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, einige hier auch. Da gab es eine Serie damals, Ich heirate eine Familie. Kennt das noch jemand? Frank bekennt sich dazu. Ja, also da verliebt sich jemand und heiratet und merkt dann erst so richtig, da hängen ja noch so ein paar pubertierende Teenager dran und so. Da ist ja noch eine Familie. Und so ist das hier. Gott zieht uns in diese Kindschaft und dann stellt er uns in die Gemeinschaft mit den anderen Kindern. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes das. Der musste das auch lernen. Wenn ihr guckt, wie als Jünger Jesu drauf war, so als sie unterwegs waren. In 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, lehnt seinen Bruder ab, macht sich lustig über seinen Bruder, ja, man kann das ein bisschen variieren, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und das Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Also, wenn wir durch Jesus zum Vater kommen, dann sind wir durch ihn in eine verbindliche Gemeinschaft eingefügt. Wir gehören zu einer Familie. Für manche ist das ganz seltsam, für manche ist das wie ein Rettungsanker. Ich muss denken an manche unserer Geschwister, die auf der Flucht hierher gekommen sind, die ihre Familie zurücklassen mussten, weil sie verstoßen wurden um ihres Glaubens willen. Und die dann zu uns gesagt haben, ihr seid jetzt die einzige Familie, die wir haben. Wir gehören zu einer Familie. Und in einer gesunden Familie kommen die Kinder nicht nur nach Hause, um sich ihr Taschengeld und ihre Pausenbrote abzuholen und gehen dann wieder, sondern sie leben miteinander. Und so beginnt das Neue Testament unser Leben als Familie Gottes, als Gemeinde. Und deshalb reden wir immer wieder davon, dass du nicht nur zu Jesus gehörst, sondern eben zu dieser Gemeinde. Es ist nicht, damit wir hier unsere Mitgliederliste voll haben oder unser Einkommen geklärt haben, sondern weil Gott es so eingerichtet hat. Und Mitglied, ja, zu seiner Familie kann ich nur gehören in einer konkreten Gemeinde. Ja, ich gehöre theoretisch irgendwie zu der Familie. So, ja, ich gehöre irgendwie zum Hirschclan, weil ich halt diesen Namen trage, aber ich treffe die Leute nie. Ich gehöre zur weltweiten Gemeinde Jesu, aber vor Ort sieht man mich nicht. Ich mache das alles über Internet, höre mir da Predigten an. Das funktioniert nicht. Da kann ich keine Gemeinschaft leben. Und deshalb laden wir dazu ein, auch immer wieder Schritte auch in die Verbindlichkeit reinzugehen. Wir freuen uns über jeden, der hier ein- und ausgeht, der hier auch zu Gast ist. Sagen herzlich willkommen. Manche sind für eine Zeit hier und das ist okay. Aber wir laden immer wieder dazu ein. Wir wollen dabei auch Hilfestellung geben, dass du den nächsten Schritt gehst. Sagst, ja, ich will hier Gemeinschaft haben, auch zum Beispiel in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis dabei sein. Wo Leute sind, die mich dann auch besser kennen, als man das im Gottesdienst realisieren kann. Oder ich gehe den Schritt in die Mitgliedschaft hinein. Ich will hier richtig dazugehören. Oder ich sage, ja, ich bin hier dabei, aber ich will auch mit anpacken. Ich will mitarbeiten, es gibt viele Möglichkeiten. Dann lass uns drüber reden. Komm du auf uns zu oder wir kommen auch mal auf dich zu, kann auch sein. Aber warte nicht drauf, sondern ja, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dann sprich uns an. Matthias oder die Ältesten oder mich. Und wir gucken, wie wir da weitergehen. Ja, und natürlich, man braucht erstmal Zeit zu landen, aber ich sage immer, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, nicht weniger, ja, nicht hetzen, aber nimm dir auch nicht mehr Zeit, als du brauchst. Manchmal sind die Sachen längst klar und irgendwie kriegt man nicht die Kurve, dann ist gut, einfach mal den nächsten Schritt zu gehen. Und hier oder auch in einer anderen Gemeinde natürlich, darum geht es mir jetzt gar nicht. Ja, es gibt tolle Gemeinden in Marburg, es gibt uns auch, aber wichtig ist, dass du fest zu einer Gemeinde gehörst und da mitlebst. Wie sieht das dann aus, diese Gemeinschaft? Da kann man lange drüber reden, ich will nicht mehr ganz so lange drüber reden. Wie war das bei den beiden Söhnen und dem Vater? Da ist der jüngere Sohn, der ist weg vom Vater. Man weiß nicht, ob der jemals wiederkommt. Es gibt Leute, die einen Anfang machen mit Jesus, die tolle Sachen erleben, ja, sich hingegeben mitarbeiten und dann irgendwann abtauchen. Du kommst nicht mehr an sie ran. Was macht sein Bruder, der große Bruder, der gerechte Bruder? Er verachtet ihn. Er sagt, ja, jetzt sehen wir ja, was das wert war bei dem. Sehen wir ja, aus was für einem Holz der gemacht ist. Er bringt es noch nicht mal, wenn wir den Text genau angucken, er bringt es noch nicht mal über die Lippen, ihn seinen Bruder zu nennen. Als der Vater ihn konfrontiert, sagt er, der da, dein Sohn. Und der Vater sagt dann, dein Bruder war tot und er ist wieder lebendig geworden. Und Jesus hält damit gerade den Frommen in seiner Zeit den Spiegel vor. Am Anfang des Kapitels klagen die ihn an und sagen über Jesus, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und da haben später fromme Christen ein Lied draus gemacht. Aber damals war das nicht als Lob gemeint, sondern nach dem Motto, sage mir, mit wem du isst, ne? Und ich sage dir, was du für einer bist. Da sind lauter ältere Brüder, die sich nicht mitfreuen können, wenn jemand zum Vater umkehrt. Und was sagt Jesus dazu? Er erzählt da drei Geschichten gleich, die mit dem Vater und den Söhnen ist die dritte. Und vorher schon sagt er, so ja, wie diese einfache Geschichte mit dem Menschen, der sein Schaf wiederfindet, so wird auch Freude im Himmel sein. Über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Der Vater will sie zurückhaben. Und Jesus sagt, ja, darüber ist Freude im Himmel. Und jetzt kann man sich diese Geschichte mit dem Vater und den zwei Söhnen angucken. Und eine spannende Frage ist, wo ist eigentlich Jesus in dieser Geschichte? Manche sagen auch, ja, da kommt ja gar nicht vor, dass er am Kreuz stirbt und so weiter. Der Vater nimmt doch einfach so die Leute an. Was wollt ihr denn dann damit Kreuz und um Vergebung bitten und so weiter? Tim Keller ist vielen bekannt als Buchautor, Pastor aus New York. Der hat mal gesagt in einem Buch zu dieser Geschichte, Jesus ist der wahre ältere Bruder. Jesus ist der ältere Bruder, wie er eigentlich sein sollte. Die ganze Menschheit ist wie dieser jüngere Bruder, der vom Vater abgefallen ist. Und die gute Nachricht ist, unser wahrer älterer Bruder hat uns nicht aufgegeben. Er hat uns nicht verachtet. Er bleibt nicht in diesem passiv-aggressiven Verhalten stecken, was wir da bei dem großen Bruder sehen. Sondern er macht sich auf. Er macht sich auf die Suche nach uns. Er landet selbst bei den Schweinen. Er zog uns aus dem Schlamm. Er versöhnte uns mit dem Vater. Er gab sogar sein Leben auf diesem Weg. In Lukas 15 ist an dieser Stelle sozusagen eine Lücke. Und Jesus sagt den älteren Brüdern um sich rum, ihr macht nicht euren Job. Hier sind die, die Gott links liegen gelassen haben. Und ihr lasst sie links liegen. Aber ihr sollt euch auf den Weg machen zu ihnen. Und Jesus selbst macht es vor. Und wir stehen zusammen, Gott stellt uns zusammen als Brüder und Schwestern. Das ist die erste Herausforderung, überhaupt diese Gemeinschaft anzunehmen. Aber die zweite Herausforderung ist, wo sind vielleicht jüngere Brüder, jüngere Schwestern, nach denen wir uns auf die Suche machen sollten, denen wir nachgehen sollten. Du bist berufen, Bruder, Schwester in der Familie Gottes zu sein. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du bist berufen, Sohn oder Tochter in der Familie Gottes zu sein. Das ist ein bisschen anders, als was ich gerade gesagt habe. Du bist berufen, Sohn oder Tochter in der Familie Gottes zu sein. Okay, das andere, das ist eher bekannt, ja, Sohn, Tochter Gottes, klar. Du bist Bruder, Schwester in der Gemeinde. Manche reden sich auch so an, in manchen frommen Kreisen. Wenn man nicht genau weiß, ob man per Sie oder per Du ist, sagt man dann Bruder Becker oder so. Aber es geht noch weiter. Ein Teil deines Erbes, ein Teil deiner Berufung ist es, dass Gott dich segnen möchte als Sohn oder als Tochter durch geistliche Väter und Mütter. Und das jetzt nicht, meine ich jetzt nicht den Vater im Himmel, sondern menschliche geistliche Väter und Mütter. Es ist ein Teil der Wahrheit, und das ist ganz wichtig, dass wir uns als Kinder des Vaters miteinander auf einer Ebene begegnen, als Augenhöhe. Wir sind alle Kinder des gleichen Vaters. Es gibt dieses schöne Lied aus der Willow Creek Gemeinde, The ground is level at the foot of the cross. Also wir haben ebenen Boden am Fuß des Kreuzes. Da sind wir alle gleich, auf Augenhöhe. Egal, ob du seit 2 Wochen Christ bist oder seit 20 Jahren. Und das ist gerade das Argument von Jesus gegenüber diesen älteren Brüdern in Lukas 15. Aber dann gibt es auch andere Beziehungen in der Gemeinde. Die Beziehung zwischen geistlichen Eltern und geistlichen Kindern. Und wir sehen solche Beziehungen durch die ganze Bibel hindurch. Im Alten Testament Mose und Josua, Elia und Elisa und so weiter. Und dann gerade im Neuen Testament Jesus natürlich mit seinen Jüngern erlebt geistliche Elternschaft, geistliche Vaterschaft für sie. Barnabas hat so eine Rolle für seinen, ja, irdischen, biologisch seinen Neffen, aber geistlichen Sohn Johannes Markus. Oder auch für den Saulus, der dann später als Paulus bekannt ist. Oder dann Paulus für Timotheus und Titus und Onesimus und für ganze Gemeinden. Nur ein Beispiel will ich mal nennen. Im 1. Korintherbrief lesen wir das. Und wenn ihr euch erinnert, die Beziehung von Paulus zu der Gemeinde in Korinth war nicht gänzlich ungetrübt, so sagen darf, ja. 1. Korinther 4 haben wir so einen Hinweis. Vers 14, folgende. Da hat er sie gerade noch mal sehr kritisiert und schreibt dann, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Also ich bin euer Vater. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Ich habe euch gezeugt, kann Paulus hier sagen. Paulus hat diese Gemeinde gegründet in Korinth, können wir in der Apostelgeschichte lesen. Er hat wahrscheinlich auch viele, die dort waren, persönlich zum Glauben geführt und war in dem Sinn ihr geistlicher Vater. Timotheus nennt er seinen geliebten Sohn, mein lieber und getreuer Sohn in dem Herrn. Den hat er nicht zum Herrn geführt, der war schon gläubig, als er ihn kennengelernt hat. in Lystra, Apostelgeschichte 16, da kommen wir auch demnächst irgendwann mal hin. Aber er nahm ihn unter seine Fittiche, sozusagen als geistlichen Ziehsohn. Also, geistliche Väter und Mütter können Menschen sein, die uns zum Glauben gebracht haben, menschlich gesprochen, indem sie uns vielleicht von Jesus erzählt haben, mitgenommen haben, begleitet haben auf den ersten Schritten. Aber es können auch Menschen sein, die uns auf unserem Glaubensweg geprägt haben, die uns ihr Herz geöffnet haben, vielleicht auch ihr Haus, wo wir uns einiges abgucken konnten, wie man als Christ so lebt. Es kann sogar sein, dass jemand ein Vater für dich ist, der dich gar nicht kennt. Also ein geistlicher Vater, aber intensiv geprägt hat. Durch sein Vorbild, durch Predigten, durch Bücher. Vielleicht lebt er gar nicht mehr, sondern ist ein Missionar, der vor 150 Jahren gelebt hat, aber der dich tief geprägt hat. Es kann so ein geistlicher Vater für dich sein. Und es können auch verschiedene Leute sein. Also Paulus sagt, ihr habt nicht viele Väter, aber es können durchaus ja offensichtlich doch mehrere Väter oder Mütter sein, die dich geprägt haben. Und das ist meine Frage an dich. Wer hat dich als geistlicher Vater, als geistliche Mutter geprägt und gesegnet? Tut das vielleicht heute noch? Es tut gut, darüber ein bisschen nachzudenken. Manchmal springt dir das sofort ins Auge und sagst, ja klar, vielleicht musst du manchmal ein bisschen darüber nachdenken. Viele von euch kennen den Olaf Neumann, der hier die Gemeinde gegründet hat. Und irgendwann ist mir das klar geworden. Ja, das ist eigentlich ein geistlicher Vater für mich, der mich sehr geprägt hat. Die Kinder sehen ihren Vätern auch nicht immer ähnlich, aber ich bin unheimlich dankbar für vieles, was ich gelernt habe, manches, was ich dann auch bewusst anders gemacht habe. Wolfram Kopfermann ist mir auf eine andere Weise ein Vater geworden. Und dann fallen mir noch zwei, drei andere ein, die längere oder kürzere Zeit so eine väterliche oder mütterliche Rolle für mich hatten. Und ich danke Gott für diese Leute. Und ohne die wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ich frage dich, wer ist das in deinem Leben? Und es ist gut, das zu sehen. Gut, Gott dafür zu danken. Und übrigens dann vielleicht auch Prioritäten zu sortieren. Wenn du merkst, da gibt es Leute, die prägen mich gut, die wollen auch in mich investieren, dass ich da auch Zeit investiere, dass ich mich auch prägen lasse. Auf der anderen Seite habe ich das andere auch erlebt. Wir haben, glaube ich, immer noch, das Thema ist seit einigen Jahren jetzt viel stärker auch irgendwo ins Bewusstsein gerückt, aber ich glaube, wir haben immer noch einen Mangel im Land an geistlichen Vätern und Müttern. Viele sagen ja, ich suche jemanden, der das für mich sein kann, der mich ein Stück an die Hand nimmt, der mich prägen kann, der mich ermutigen kann. Und da ist wichtig, dass potenzielle Väter und Mütter ihre Position einnehmen, da sage ich gleich noch was zu. Aber ich glaube, auch als Suchende haben wir eine Verantwortung. Und damit meine ich, sei ein Sohn, sei eine Tochter. Naja, wie geht das? Wie wird man? Ist man erstmal passiv. Aber ich meine diese Grundhaltung. Ja, ich will lernen. Ja, ich suche tatsächlich jemanden. Ich will empfangen. Ich demütige mich darin auch, dass ich nicht so tue, als wüsste ich schon alles. Also jemand kann man schwer anleiten, der sagt, ja, weiß ich, habe das Buch auch gelesen, keine Ahnung, kenne ich schon alles. Ich bin bereit, von jemandem etwas zu lernen und übrigens auch von jemandem, der nicht in allem meinem Idealbild entspricht. Ich habe das selber gemerkt. Manchmal hatte ich dann so ein hohes Bild von einem Mentor, den ich gesucht habe, dass also kein Mensch das ausfüllen kann. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, wo Gott schon Leute in mein Leben gestellt hat. Nicht in jedem Lebensbereich, aber in einem Bereich mich so prägen kann. Also ich bin ein Sohn, eine Tochter, ich bin bereit zu empfangen. Ich komme nicht mit Mangelerscheinungen wie ein Waisenkind, denn ich bin ja schon Kind beim himmlischen Vater. Und Paul Manwaring, einer der Leiter aus der Bethel-Gemeinde in Kalifornien, jetzt ist er, glaube ich, in England, hat gesagt, wenn du nicht zuerst Sohn oder Tochter wirst in deiner Herzenshaltung, wenn du nicht zuerst Sohn oder Tochter wirst, wird dich jeder Vater enttäuschen. Weil du immer mit deiner Anspruchshaltung da bist, immer mit deiner Checkliste und das kann kein Mensch aushalten. Also sei ein Sohn, sei eine Tochter. Das Zweite ist, mach die Augen auf. Das ist dann ganz praktisch. Ja, wo sind Menschen, die schon einen positiven Einfluss auf dich haben? kann man den Bezug verstärken? Wo gibt es Menschen, die diese Rolle einnehmen könnten, die mir auf dem Weg mit Jesus etwas voraus sind? Die müssen übrigens, bei Vater, geistlichem Vater, denkt man dann an so einen Patriarchen vielleicht, die müssen gar nicht, die können sogar an Jahren jünger sein als du. Die müssen auch nicht schon 50 Jahre Jesus nachfolgen, aber dir vielleicht ein paar Schritte voraus sein. Sagst ja, von dir kann ich was lernen. Und da muss ich erstmal wieder natürlich auch in einem Bereich, in einem Raum sein, wo ich Leute kennenlerne. Nochmal die Werbung, deshalb ist Gemeinde so wichtig. Und da kann man sich kennenlernen, kann man zusammen erstmal Kaffee trinken und dann auch einen Wunsch formulieren. Und vielleicht sagst du nicht, willst du mein Vater sein? Ja, bitte adoptier mich. Aber würdest du mich für eine Zeit begleiten? Darf ich von dir lernen? Darf ich mit dir lernen? Können wir zusammen beten und in der Bibel lesen? Und man muss dann auch die Leute nicht überfordern. Ja? Es geht nicht um die exklusive Beziehung zwischen dem leiblichen Vater und seinem einzig geborenen Sohn. Und wir fahren jedes Jahr dreimal zusammen in Urlaub. Aber darf ich ein Stück dir die Tasche tragen, sozusagen von dir lernen? Aber es ist gut, selber auch da initiativ zu werden. Du kannst dabei übrigens enttäuscht werden. Das ist immer so, wenn du Schritte gehst. Habe ich auch erlebt. Aber es ist gut, wenn wir Schritte gehen. Und ein vierter Punkt, der folgt jetzt fast logisch. Du bist berufen, Vater oder Mutter in der Familie Gottes zu sein. Das ist jetzt die andere Seite. Irgendwo müssen die Väter und Mütter ja herkommen. Für manche ist das eine Lebensberufung. Für manche ist das ein Schwerpunkt. Das ist auch manchmal der Lebensphase. Ja, wir haben Leute, die eine Berufung haben als Eltern. Ein Elternpaar, das ihre eigenen Kinder großgezogen hat, aber auch Vater und Mutter gewesen ist für Dutzende oder Hunderte von Kindern in Notsituationen. Für Tage oder länger. Und da sind Eltern in unserer Gemeinde. Ich bin so dankbar dafür. Aber da ist jeder gefragt. Also mancher hat das wirklich als Lebensberufung. Aber wir sagen auch nicht, jeder ist Evangelist. So, das ist dein Dienstpunkt. Aber jeder soll seinen Glauben bezeugen. Und so glaube ich, dass jeder, der eine Weile mit Jesus unterwegs ist, Leben weitergeben soll und so eine Elternrolle einnehmen soll. Das kann eine formelle Mentoring-Beziehung sein, muss aber nicht. Das kann einfach im Hauskreis sein, in einem Team, im Gespräch im Bistro oder sonst wo, wo du einem Mitchristen auf väterliche oder mütterliche Weise dienst. Ein Stück Orientierung gibst, Ermutigung gibst, ein Vorbild gibst. Und Matthias Schreiber war neulich hier, ist auch ein Vater, aber ein Vorbild für mich und jemand einfach, ja, der mir auch gedient hat über die Jahre. Und der hat uns neulich daran erinnert, als er hier war, wie unbekümmert Paulus da ist. Der sagt, folgt meinem Beispiel. Wenn ihr Jesus lernen wollt, Jesus mehr nachzufolgen, macht das genauso wie ich. Ja, da können wir ein bisschen tief durchatmen. Paulus sagt übrigens ein paar Verse vorher über sich selber, ich bin noch nicht am Ziel. Ja, er sagt das nicht so, weil er so eingenommen ist von sich selber. Und wir haben gelernt, ja, wir sollen jemanden manipulieren, wir wollen doch keine Gurus sein und wir sind doch auch nicht besser und so weiter. Und das ist auch alles richtig, aber manchmal scheuen wir dann auch die Verantwortung, die Gott uns geben will. Ein Vorbild zu sein für andere. Und mir hat irgendjemand beigebracht, du kannst dir nicht aussuchen, ob du ein Vorbild sein willst oder nicht. Du kannst dir nur aussuchen, ob du ein gutes oder ein schlechtes Vorbild sein willst. Aber du wirst immer andere Leute prägen. Und dann ist gut, das bewusst anzunehmen. Also es gibt Missbrauch in dem Bereich, ist völlig klar. Aber ich glaube, der Satan hat uns viel Segen geraubt, gerade auch vielleicht in Deutschland. Weil er dieses Prinzip von Elternschaft, von Autorität torpediert hat und diese Themen vergiftet hat. Und dann, wenn man darüber redet, fällt manchen sofort der Missbrauch ein und nicht der Segen, der da auch drin sein kann. Eine wichtige Sache bei geistlicher Autorität ist, du nimmst sie dir nicht, sie wird dir gegeben, sie wird dir zugesprochen. Ich glaube, das ist bei echter Autorität immer so. Margaret Thatcher hat das gesagt. Ne? Also mit Autorität ist es so, wie damit eine Dame zu sein. Wenn man das selber sagen muss, dass man es ist, dann ist man es nicht. Wenn du sagen musst, ich habe hier übrigens Autorität, dann hast du wahrscheinlich keine. Aber sie wird dir gegeben. Du läufst nicht rum und sagst so, ich bin jetzt dein geistlicher Vater. Aber du merkst vielleicht, du wirst gefragt, Leute kommen zu dir und die wollen nicht nur Smalltalk mit dir machen. Und das ist gut, da sensibel zu sein. Du kannst ein Segen sein. Übrigens auch nicht nur für Christen um dich herum. Also, viel Zuspruch, viel Ermutigung, hoffe ich. Wir sind zuallererst immer wieder selber Kinder beim Vater. Und wenn du nicht Kind bist, dann darfst du auch nicht Vater oder Mutter werden. Wenn du ein Waisenkind bist, dann wirst du das irgendwo auch weitergeben. Aber mit diesem Geschenk der Kindschaft darfst du auch ein Segen für andere sein. Und das will ich vor allem zu denen sagen, die schon ein paar Tage länger mit Jesus unterwegs sind. Nochmal, es müssen keine 20 Jahre sein. Aber du hast schon ein bisschen was durch mit dem Herrn und mit Menschen. Dann schau dich um und schau, wen Gott neu auch dazu bringt und wen Gott uns anvertraut. Es kommen immer wieder neue Leute auch in unsere Gemeinde. Junge, ältere Studenten, Bibelschüler, Geflüchtete, manche sogar, die einfach in Marburg wohnen oder auf Dauer, soll es ja auch geben. Und wir erleben es, dass Menschen auch einen Anfang mit Jesus machen. Und dann lade ich dich ein, dich bereit zu machen für diese Menschen. Manchmal sind wir dann so auf uns fixiert, dass wir sagen, okay, was wird denn dann aus mir, wenn da neue Leute kommen? Komme ich denn dann noch genug vor und wer sieht mich denn? Und es ist wichtig, dass wir eben gerade die Hauskreise nutzen, dass wir einander wahrnehmen, dass wir aufeinander Acht haben. Aber guck mal, was Gott vielleicht für einen Auftrag für dich hat, an denen, die nach dir gekommen sind, die vielleicht frisch im Glauben sind. Gott segnet dich und er will dich immer weiter segnen. Aber meine Frage ist, an wen gibst du Segen weiter? Wem bist du Vater oder Mutter? Für wen öffnest du dein Herz, dein Haus oder dein WG-Zimmer, dein Kühlschrank? Wer darf dich nach deinen Erfahrungen fragen, auch nach schweren Zeiten? Übrigens, du kannst nicht nur ein Vorbild sein, wenn gerade alles gut läuft bei dir. Ja, dann wärst du mir in vielen Situationen kein Vorbild gewesen. Ich sage, okay, wenn es bei mir wieder gut läuft, melde ich mich. Aber dann brauche ich auch gerade eigentlich gar niemanden. Aber wie mache ich das, wenn das Beten mir schwerfällt? Wie gehe ich dann weiter? Auch darin kann ich ein Vorbild sein. Also, wer darf dich auch fragen und für wen betest du auch regelmäßig? Wir haben das in unserer Vision formuliert. Wir wollen Gottes Liebe empfangen. Wir wollen sie leben. Wir wollen sie weitergeben. Up, in and out. Ne? Und wir wollen sehen, dass Menschen, die dazukommen und die schon hier sind, dass wir reifen in unserer Beziehung zu Jesus und auch in der Beziehung zu dieser Welt. Und dazu brauchen wir, glaube ich, diesen Mut, dass wir selber geistliche Kinder sind und auch den Mut, Väter und Mütter zu werden. Und Paulus hat diese Vision für die Gemeinde. Epheser 4, will ich euch zum Schluss lesen, da spricht er nicht direkt von Vaterschaft, aber es geht genau um dieses Thema. Epheser 4, 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Amen.